Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind jedes Mal dankbar, wenn wir neu den Tag erleben dürfen, wo wir in seiner Gegenwart versammelt sein können, sein Wort hören, uns korrigieren lassen, segnen lassen, wo wir Auferbauung und alles bekommen, was wir benötigen. Solche Stunden sind wertvoll, sind kostbar in der Gegenwart Gottes. Wir haben ein herrliches Lied gesungen, das Lied 623. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Der Glaube ist gerade in diesem Lied besonders hervorgehoben worden. Und wenn wir da gewisse Stellen im Neuen Testament nachlesen, dann merken wir, wie sehr es auf den Glauben ankommt. Sei es Hebräer Kapitel 11 oder Römer Kapitel 4. Ich schaue im Moment auf Römer Kapitel 4. Hier möchte ich nur ganz kurz ein paar Verse lesen. Römer Kapitel 4, das bekannte Kapitel, in dem von Abraham die Rede ist, der ja Gott geglaubt hat. Römer 4, Vers 16. Deshalb ist es an den Glauben gebunden. Es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe. Und dann Vers 17, nach dem Wort oder nach dem Schriftwort, zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Abraham glaubte tatsächlich da, wo nichts zu hoffen war, wo gar kein Ansatz war. Wir glauben manchmal da, wo schon die Hoffnung zu sehen ist. Ihr Lieben, wir wollen Gott nicht wehtun, ihn nicht beleidigen. Er ist glaubwürdig. Er tut, was er verheißen hat, ungeachtet der Umstände, in denen wir uns befinden. Dann steht hier auch ein sehr wichtiges Wort in Vers 20. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wenn wir der geistliche Same Abrahams sind, lasst auch uns der festen Überzeugung leben, dass Gott verwirklichen wird, was er verheißen hat, und tun, was er zugesagt hat. Ein Vers, der den Gläubigwerdenden sehr nutzen kann, ist in Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3 von Vers 22. Nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben, die da glauben. Vers 24. So werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt kommt der ganz besondere Vers. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise, vielleicht so weit. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt. Wäre Christus nicht gestorben, wäre das Blut nicht vergossen worden zu unserer Erlösung, gäbe es ja gar keine Erlösung. Habt ihr das begriffen? Die Erlösung ist ja auf Golgatha geschehen. Und der Mensch, der selig werden möchte, kann nicht nur einfach an Jesus glauben, wie man an andere Religionsstifter glauben kann, in anderen Religionen. Er muss an den Gekreuzigten glauben, an Jesus Christus, der für uns am Kreuz auf Golgatha starb. Und, wie wir ja wissen, gemäß 2. Korinther 5, Vers 19, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnte. Ihr merkt, dass der Glaube an dieses Erlösungswerk geknüpft ist. Wie viele, auch unter den Politikern heute, sprechen von dem Glauben an Jesus, von den Worten Jesu. Sie zitieren die Bergpredigt. Nur wer glauben kann, was auf Golgatha geschah, zu unserem Heil, zu unserer Erlösung, wird Heil und Erlösung von Gott empfangen, wird erleben, was dort geschah. Ihr merkt, dass es nicht ein allgemeiner Glaube ist, der selig macht, sondern der Glaube an den seligen Gott, der sich uns in Jesus offenbart hat und mit sich selber versöhnte. Und auch dieses Wort, das wir schon gelesen haben, dass Abraham sich durch Unglauben nicht irre machen ließ, geben wir es doch getrost zu. Unglauben macht irre, bringt Verwirrung, verunsichert. Unglaube hat so viele negativen Folgen. Es entsteht ein Schaden, der gar nicht abzusehen ist. Der Glaube ist es. Der Glaube allein, der selig macht und aus aller Verwirrung herausreißt, uns nüchtern und klar in die Gegenwart Gottes stellt und Anteil haben lässt an den Verheißungen, die Gott selbst gegeben hat. Ihr merkt auch, das Wort Verheißung steht hier. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir unsere Glaubensfüße auf eine Verheißung stellen können, die Gott uns in seinem Worte gemacht hat, dann mag Himmel und Erde brennen, Hügel und Berge schwinden. Wer Gott glaubt, wird finden. Sein Wort bleibt ewig wahr. Gelobt sei sein heiliger Name. Wir waren wahrscheinlich gestern Abend alle gesegnet und vielleicht am Ende ein wenig enttäuscht. Ich habe im Stillen damit gerechnet, dass wir hier noch einen Gebetsgottesdienst haben werden für die Kranken. Aber ich wollte es nicht aussprechen, sondern dachte bei mir selber, wer sich vom Geiste Gottes leiten lässt, möge kommen. Wir warten ja auf den Augenblick, wo nicht mehr gerufen werden muss. von der Plattform her, sondern wo Gott durch die Predigt ruft und den Glauben zur lebendigen Offenbarung macht und werden lässt. Das ist einfach aus der Mitte des Volkes heraus von Gott gewirkt, geschieht, das nicht noch nachgeholfen werden muss. Denn so steht's ja geschrieben, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Vielleicht noch kurz den Gedanken aufgreifen von gestern Abend, was mich im Dienste Bruder Brenhams jedes Mal neu überwältigt, ist doch die Tatsache, dass der lebendige Gott sich hier auf Erden im 20. Jahrhundert als derselbe bezeugt hat, der er je war und wie ihn das Wort auch bezeugt. Ihr wisst, es gibt ja viele, die wesentlich bessere Redner sind. Ich habe ja so manch einen von ihnen auch persönlich gehört. Und ab und zu musste man sich die Frage stellen, wann diese so eleganten Redner überhaupt Luft holen. Bei Sängern merkt man es ja auch nicht, wenn sie gut singen können, wann sie atmen oder Luft holen. Und das scheint auch so bei manchen Verkündigern zu sein. Bei Bruder Brenham merkte man es noch. Nicht die Eleganz, die Menschen präsentieren können, zählt, sondern das, was Gott ganz persönlich tun kann, das zählt. So haben wir es ja im Einleitungswort gehört. Alles, was mir beliebt, das führe ich aus. Gott bringt das zustande, was er sich vorgenommen hat. Und wenn wir meinen, dass ein Gottesdienst nur ein Zeitvertreib ist, wo wir ein bisschen Religion spielen, ein paar Lieder singen und in eine gewisse Atmosphäre eingehüllt werden, das genügt nicht. Nicht in der Gemeinde des lebendigen Gottes, nicht im Hause des Herrn. Hier möchte Gott reden, hier möchte Gott wirken. Er möchte tun können, was er sich vorgenommen hat und was er in seinem Worte verheißen hat. Wir haben es erkannt, dass wir jetzt in den letzten Tagen leben und dass Gott alles in den ursprünglichen Stand zurückbringen muss, ja zurückbringen wird, weil er es so verheißen hat. Wir sind auch dankbar für die ganz klaren Verheißungen diesbezüglich im Alten und im Neuen Testament. Ihr wisst, es gibt Menschen, die lesen die Bibel auf ihre Art und deuten dann entsprechend. Wir lesen nicht auf unsere Art und haben Abstand genommen von jeder Deutung des Wortes, aber eins ist uns von Gott geschenkt worden, nämlich zu beobachten, in welch einer Weise sich die biblische Prophetie in unseren Tagen erfüllt, ob an Israel, ob an die Nationen, ob an der Gemeinde, ob politisch, ob religiös, ob hier in Zentraleuropa, wo nun die lange Spaltung aufgehoben ist, wo alle Dinge ihren Platz finden und das altrömische Reich wieder entsteht. Und wenn in der Offenbarung geschrieben steht, dass die ganze Welt sich verwundert, dass die Macht, die einmal da war, nicht mehr ist und wieder da sein wird. Wir haben doch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, gelesen. Wir wissen, was darin geschrieben steht und was jetzt in der Endzeit geschehen soll. Ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr, wenn er hier stünde, immer wieder ausrufen würde, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Wir leben doch in einer ganz besonderen Zeit. Und da sollte es uns nicht verwundern, dass Gott etwas Besonderes getan hat. Doch sicherlich, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was jetzt geschieht. Wir haben speziell die beiden Verheißungen, die nun namentlich erwähnen, was da geschehen sollte, nämlich aus Malachi 3, Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir wissen doch ganz genau, dass Johannes im Geist und in der Kraft des Elia kam. Als er aber gefragt wurde, in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 20 und 21, bist du Elia? Da sagte er ganz klar, nein, ich bin es nicht. Und entschuldigt, teure Geschwister aus der Schweiz, in jedem Fall geschah es am letzten Sonntag in Zürich, eine Dame, die zum ersten Mal da war, wahrscheinlich nicht Schweizerin, sondern Deutsche nach dem Dialekt, in jedem Fall hat sie mich diesbezüglich gefragt und meinte, das ginge doch nicht an, dass Gott noch jemanden senden wollte, das alles sei schon mit Johannes erfüllt und demzufolge auch erledigt. Und dann habe ich nur gefragt, werte Dame, was halten Sie denn von dem, was Johannes selber sagte, als er gefragt wurde, bist du Elia? Und er sagte nein. Dann hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, der hat gelogen. Wie aus der Pistole geschossen, der hat gelogen. Und es ging mir natürlich wie ein Stich durchs Herz. Kein Prophet hat gelogen. Sie haben die Wahrheit gesagt über Gott. Und wenn sie gefragt wurden, auch über sich selbst. Gelobt sei der Name des Herrn. Anschließend, in Vers 23, hat er dann klargestellt, wer er ist. Nämlich die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Bereitet dem Herrn den Weg und machet gerade seine Pfade. Beide Stellen in einem Atemzug ausgesprochen. Ihr Lieben, wir sind Gott dankbar dafür. Und in Matthäus 17 hat der Herr doch auch ganz klar gesagt, nachdem Mose und Elia auf den Verklärungsberg herabgekommen waren und Petrus, Johannes und Jakobus mit anwesend waren, und siehe da, die Jünger fragten ihren Herrn, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Und dann, das lese ich euch jetzt aber, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht, in Matthäus Kapitel 17, da sagt es in der Tat, es ist der Mund unseres Herrn, der diese Worte spricht, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist nicht Malachi 3, Vers 1, das ist Malachi 3, Vers 23. Wie dankbar können wir sein und sollten wir sein, dass Gott uns diese Dinge schon im Wort geordnet hat. Wir müssen diese göttliche Ordnung nur sehen, wir müssen sie finden und dann respektieren und dem Herrn im Glauben dafür danken. Bezug nehmend auf Johannes den Täufer hat er gesagt, Elia ist schon gekommen und sie taten mit ihm, was ihnen gut dünkte. Beides ist richtig, denn er kam ja im Geist und in der Kraft des Elia. Aber fast 2000 Jahre sind vergangen und der Tag des Herrn ist noch nicht gekommen. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Also musste noch ein Mann Gottes vom Format eines Propheten Elia am Ende der Gnadenzeit kommen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn hereinbricht. Das ist Gottes heiliges Wort. ein sehr klares Zeugnis der Heiligen Schrift. Könnt ihr alle Amen dazu sagen? Amen. Doch das ist die reine Wahrheit. Und wir sind sehr froh darüber. Aber es ist ja in der Tat so, wenn man heute ganz elegante Prediger fragt, was ist der Tag des Herrn? Dann sagen sie der Sonntag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dann der Sonntag. Aber wenn die Heiligen und dann die Adventisten, die Siebentags und so weiter, die sagen, der Tag des Herrn ist der Sabbat. Es ist beides nicht der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist der große und schreckliche Tag. Der siebente Tag ist der Tag des Herrn. Jetzt ist der Tag des Heils und der Gnade. Und dann wird der Tag des Herrn anbrechen. Seid ihr dankbar für diese Klarheit, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat? Und wenn dann geschrieben steht, dass er einen Propheten senden wird, ehe oder bevor dieser große Tag anbricht, dann nicht ehe ein Sonntag anbricht oder ein Sabbat beginnt, ganz gewiss nicht, sondern ehe dieser große Tag des Herrn anbricht. Ihr Lieben, es ist unsere Aufgabe, diese biblischen Wahrheiten, die für die Zubereitung der Brautgemeinde, für ihre Herausrufung, Loslösung und Korrektur und alles, was dazu gehört, gegebenen Verheißungen, die haben wir auf den Leuchter zu stellen. Wenn wir es nicht tun, wer wird es tun? Und sollen wir verschweigen, was Gott getan hat? Versetzt euch doch bitte in andere Zeiten. Konnte Martin Luther schweigen, als ihm von Gott etwas zuteil wurde? Konnte Zwingli schweigen? Konnte Knox, Calvin und wer sie alle waren, schweigen? Konnte Huss schweigen? Konnte Wycliffe schweigen? Wer konnte schweigen? Wenn Gott zu reden beginnt, dann müssen Werkzeuge auf Erden sein, die das Wort des Herrn weitertragen. Konnte John Wesley schweigen? Konnte William Booth schweigen? Konnten Finney und wer sie alle waren schweigen? Sie konnten nicht schweigen. Warum nicht? Weil Gott reden wollte und geredet hat. Genau das Gleiche ist doch mit der gesamten Pfingstbewegung. Haben sie schweigen können? Wir konnten nicht schweigen. Wir sind ja ein Teil dieser Bewegung geworden. Nur, dass wir jetzt noch weitergehen. Konnten sie schweigen? Nein. Und dann geschah es wie am Anfang, dass sie nicht nur in gewohnten Sprachen redeten, sondern weil der Heilige Geist fiel, haben sie gesprochen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen eingab, auszusprechen. Aber geschwiegen hat das Volk Gottes zu keiner Zeit auf Erden, wenn Gott etwas Besonderes tat. Wir sollen jetzt schweigen? Nein. Wir haben mehr zu sagen, als je in einem Zeitalter gesagt wurde. Es kann zusammengefasst werden in unseren Tagen, was Gott in der gesamten Vergangenheit gesprochen hat und auch das, was speziell für unsere Tage im Worte verheißen und uns anvertraut wurde. Da gilt das Wort: Das Licht, das angezündet wird, darf nicht unter den Tisch oder unter den Scheffel gestellt werden, sondern, wie unser Herr Jesus in der Bergpredigt selber sagte, sondern auf den Leuchter. Und was ist der Leuchter? Wer kennt die Bibel? Johannes sah 7 goldene Leuchter. Er sah die Gemeinde in den 7 Epochen. Und wer wandelte mitten unter den 7 goldenen Leuchtern? Der Menschensohn, unser Herr Jesus Christus. Das Licht, das Gott schenkt, muss auf den Leuchter gestellt werden. Und der Leuchter ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Und so möchten wir Anteil daran haben, dass nicht mehr verschwiegen wird, was Gott geredet und nicht wieder zugedeckt wird, was Gott enthüllt und offenbart hat, sondern ohne anderen Menschen weh zu tun, nehmen wir uns das von Gott geschenkte Recht heraus, in seinem Namen das uns Anvertraute weiterzugeben. Wir wissen, an wen wir glauben, und wir wissen, was wir glauben, nämlich die Verheißungen Gottes, die gesamte Heilige Schrift, wie sie uns hinterlassen wurde. Seid ihr damit einverstanden? Von ganzem Herzen wollen wir doch glauben, wie die Schrift sagt. Und die Schrift sagt nicht nur zwei, drei lehrmäßige Dinge. Die Schrift bedeutet auch den gesamten prophetischen Ablauf, alles, was zur Gemeinde zählt und gehört und verheißen wurde. Die Schrift beinhaltet alles. Und so wollen wir den ganzen Ratschluss Gottes glauben, dem Herrn vertrauen, ihn darum bitten, vorwärts zu gehen. Und noch, ehe ich jetzt kurz etwas von Bruder Brennim übersetze, noch diese Mahnung, diese ernste Mahnung. Lassen wir uns durch Unglauben nicht irre machen. Gott und Gottes Wort ist glaubwürdig. Lasst uns von Herzen glauben, wie die Schrift sagt. Und wenn die Verheißungen noch auf sich warten lassen, so harren wir ihrer gewiss. Denn Gott wird erfüllen. Wir haben es doch im Einleitungswort gehört. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, spricht Gott der Herr, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern erst, wenn es ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Es kehrt wieder zurück, aber nicht unverrichteter Dinge, sondern nach Erledigung dessen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und wenn ihr es genau wissen wollt, kann ich es euch schon sagen, womit das Wort zurückkehrt. Nämlich mit der erlösten, bluterkauften Schar, die das Wort aufgenommen hat, in denen es ausrichten konnte, wozu es gesandt wurde. Und mit dieser Schar wird das Wort, das vom Throne ausging, wieder zum Throne zurückkehren. Es wird ausgerichtet haben, wozu Gott es gesandt hat. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir wollen von Herzen glauben, damit es in uns allen mächtig zu wirken beginnt. Denn das Wort, so wird es uns ja gesagt, in Hebräer 4, Vers 12, ist ja wirksam. Es dringt hindurch, bis es Geist und Seele, Mark und Bein geschieden hat. Es soll auch heute so sein, dass dieses uns durch den Geist lebendig gewordene und gemachte Wort wirksam ist und durchdringt. Gelobt sei der Name des Herrn. Lasst uns singen, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur, glaube nur.
Nun, ich werde heute sprechen wie in einer Sonntagsschullektion. Etwas bewegt mein Herz seit gestern. Und wenn der Herr will, Es geht um ein Thema und ich werde alt und ich weiß nicht, wie viel länger ich noch hier sein werde, aber es gibt eine große Frage in der Gemeinde und Menschen haben darüber ihre Ideen, zum Beispiel was im Garten Eden geschah, ob es ein Apfel war, der gegessen wurde. Und ich glaube, ich kann es beweisen, gründlich beweisen mit der Schrift, dass es kein Apfel war, um den es dort ging. Und vielleicht müssen wir dann nach 30 Tagen nach Arizona zurückgehen. Aber ehe ich zurückgehe, möchte ich die Schrift nehmen. Und wenn hier Leute sind, die aufnehmen, nehmen dann nicht auf, ausnahmsweise. Ich möchte über das Thema Heirat und Scheidung sprechen. Und dies ist die Stunde, in der alle Geheimnisse Gottes offenbart werden sollten. Und als ich gestern vor Tagesanbruch vom Berge herunterkam, sagte er mir, sprich es, aber lege es zunächst hin. Und zwar die Wahrheit über Heirat und Scheidung. Die einen sagen, es ist so und die anderen so. Wenn Ehebruch, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Oder es gibt verschiedene Ansichten darüber. Und manche heiraten einfach, wie sie wollen. Und die einen sprengen sogar heiliges Wasser, so genannt, und machen sie wieder zu dem, was sie vorher gewesen sind. Seht, aber wenn es so viel Verwirrung gibt, muss doch irgendwo die Wahrheit auch sein. Ich glaube und sage es Ihnen anders. Ich glaube, der Herr hat es mir geoffenbart. Und zwar die Wahrheit darüber. Und wenn es in die Gemeinden und Kirchen käme, würde es sie zerreißen. Nun, deshalb möchte ich, dass zunächst die Hirten der Gemeinde das Band bekommen und von da können sie entscheiden. Nun, ich möchte es aufnehmen, um die wirkliche Wahrheit der Sache zu sagen. Denn dies ist die Stunde, in der diese Geheimnisse geoffenbart werden. Und ihr wisst ja, wir haben ja über die sieben Siegel gesprochen, über die sieben Gemeindezeitalter. Und dann kommen die sieben Posaunen und dann die sieben Zornschalen. Vielleicht können wir 2 Wochen lang Versammlungen haben. Und ich möchte, dass alles auf Tonband aufgenommen wird und eventuell auch in Buchform erscheint. Die Gemeindezeitalter, die sieben Predigten, dass sie zu einem Buch gemacht werden und dann so billig als möglich gedruckt werden, damit alle sie haben können. Und wenn der Herr verzieht und ich vorwärts gehe, dann werdet ihr sehen, dass die Dinge, die ich im Namen des Herrn gesagt habe, genau so geschehen werden, wie sie gesagt wurden. Nicht einmal hat es versagt und es wird nicht versagen. Nun, wir werden bekannt geben, wann diese besonderen Predigten gehalten werden. Und ich schätze es, auch wenn niemand glaubt, wie es aussieht. Es wäre dann ja, als würde man das Brot auf das Wasser täte. Und wenn sie nicht glauben, dann wäre es, als würde man Perlen vor die Säue werfen. Aber es sind Tausende, aber Tausende, die die Botschaft glauben, und zwar überall. Und wir möchten, dass diese Predigten aufgenommen werden zur Ehre des Herrn. Möge Gott es uns schenken. Und ich möchte nicht eher beginnen, bis ich göttlich inspiriert werde, es zu tun. Gott hat für alles eine Zeit. Ihr müsst nicht vorauslaufen. Wenn ihr den Mähdrescher in das Weizenfeld tätet, ehe es reif geworden ist, was wäre dann? Warte, bis die Sichel angelegt wird und das wird Gott bestimmen. Seht, und ich dachte, es muss ja irgendwie eine Antwort geben. Ich wollte es mir abschütteln, aber es bewegt mich immer wieder. Und jetzt wieder gestern Abend, nimm auf Tonband auf über Heirat und Scheidung. Und wenn der Herr mir noch mehr zeigt und der Tag kommt, dann wird es auf Tonband aufgenommen. Zunächst nur für die Prediger. Ihr könnt kommen und hören, aber lasst die Tonbänder erstmal in ihre Hände kommen. Denn in den Gemeinden, hier glaubt man so, dort so. Ich möchte, dass die Predigerbrüder es haben und sie tragen ja auch die Verantwortung. Nun, wenn man es zum Beispiel vor einem Richter spielen würde, was würde es bringen? Seht, was der Herr sagt, darauf kommt es an. Es ist heiliger, als ihr denkt. Und es blendet direkt mit ein, mit dem Samen der Schlange. Genau, es gehört zu den Geheimnissen. Denn so steht geschrieben, in den Tagen des siebenten Engels sollen all die Geheimnisse vollendet sein. All die unbekannten Dinge würde der Herr zusammenfassen. Nun, heute Abend sind wir dann um 19.30 Uhr hier. Bruder Neville, predige du heute Abend? Nein, gut, dann werde ich es tun. Ich liebe ihn, er ist mein Bruder. Und ich meine, er ist ein feiner Redner, ein guter Prediger. Ich mag etwas über Bruder Neville oder von ihm. Er liebt, was er predigt. Ihr wisst, ihr könnt eine Predigt besser leben, als sie halten. Ihr seid geschriebene Briefe gelesen von jedermann. Nun, wir können die Seiten aufschlagen, aber Gott muss uns offenbaren, worum es geht. Lasst ihn darum bitten, dass er es tut. Himmlischer Vater, durch Glauben schauen wir in die Zukunft. Ich schaue jetzt im Glauben auf das, was kommen wird auf die Erde, um dein Volk zusammenzubringen. Wir sehen, wie die Denominationskirchen zusammenkommen und so sich zusammentun und die anderen hinausgedrängt werden, so wie es in Ägypten war. Ein Pharao erhebt sich, der Josef nicht kannte, wie es in Deutschland war und in Russland war, in Italien war. Menschen erhoben sich, es waren Männer, Hitler, Stalin, Mussolini, die Juden hassten. Denn sie mussten ja in ihr Heimatland zurückkehren. Oh Gott, du hast Dinge zu tun, die wir nicht verstehen. Sie verloren ihr Heim in Deutschland und überall, in Russland, Italien, kein Ort, wohin zu gehen. Und sie gingen zurück in ihr Heimatland, um das Wort zu erfüllen. Oh, die liebe Hand Gottes. Oft sieht es grausam aus, wie die Menschen leiden. Dennoch ist es die sanfte Hand Jehovas, der sein Volk leitet. Ich danke dir, Herr. Ich bete, oh Gott, wie ich sehe, dass der Tag sich neigt und die Denominationen, die wahren Gläubigen hinaustun und sie sagen, entweder seid ihr hier eingetragene Mitglieder oder ihr könnt gehen. Aber die sanfte Hand Jehovas führt sie zum Baum des Lebens. Oh Gott, ich bete, dass du mit jedem Einzelnen bist. Du hast es zugesagt. Und dein Wort kann nicht versagen. Mögen wir geleitet werden zum Baum des Lebens, damit wir Besitzer des ewigen Lebens sind und die Hand Gottes sehen, dass unser Glaube hinter alle Schatten blicken könnte und das verheißene Land schon erblickt. Segne dein Wort heute Vormittag, die wenigen Schriftstellen und Notizen, die ich mir gemacht habe, möge der Heilige Geist jetzt herabkommen. Ich weihe mich dir. Oh, beschneide meine Zunge, meine Gedanken, meine Gesinnung. Und möge die Gemeinde, ihr Verständnis, ihr Herz, ihre Ohren dir weihen. Beschneide alles. Sprich zu uns durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Im Namen dessen, der das Wort Gottes ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, schlagt mit mir auf in euren Bibeln, und zwar aus dem zweiten Buch Mose. Ich möchte hier einen Teil lesen. 2. Mose, Kapitel 3, von Vers 1. 1 bis 12. Mose aber weidete das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters der Midianiter, als er nun einst die Herde über die Steppe hinausgetrieben hatte, kam er an den Berg Gottes, an den Horeb, da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme, die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Und als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. Da dachte Mose, ich will doch hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus die Worte zu. Seht, der Herr sah, dass er sich wandte. Gott hat ihn gerufen und rief ihm dann zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sagte er, tritt nicht näher heran, ziehe dir die Schuhe aus von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hierauf sagte der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Fronvögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnstätte der Kananäer, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hethiter und Jebusiter. Weil also jetzt das Geschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken, so gehe jetzt hin, denn ich will dich zum Pharao senden. Ich will dich zum Pharao senden. Habt ihr bemerkt, ich bin gekommen, aber ich sende dich. Seht, Gott geht mit dem Manne oder in Gestalt des Mannes. Ich möchte Vers 10 noch einmal lesen. So gehe jetzt hin, denn ich will dich zu Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Da sagte Mose zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen sollte? Er antwortete, ich selbst werde mit dir sein. Englische Übersetzung, gewiss, ich werde mit dir sein. Und dies soll dir das Wahrzeichen dafür sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt, werdet ihr Gott an diesem Berge dienen. Ich spüre es sehr fein im Geiste. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Gott sendet seinen Knecht dahin zurück, woher er gelaufen ist. Er gab ihm ein Zeichen. Ich habe das vorher nicht so beobachtet als jetzt. Dies wird ein ewiges Zeichen für euch sein. Nun, wir werden heute Vormittag über das Thema sprechen, der zweite Auszug des Volkes Gottes oder das Herausrufen des Volkes Gottes. Exodus nimmt herausführen, herausgenommen. Und ich möchte es als ein Thema verbinden, nämlich der zweite Auszug des Volkes Gottes. Es gab viele Auszüge zu verschiedenen Zeiten, aber ich spreche jetzt von der Zeit, wo Gott diesen Auszug bewirkt, wo Gott die Scheidung gibt, und zwar jetzt in der gegenwärtigen Zeit. Hier hat sich Gott bereit gemacht, seine göttliche Verheißung seines Wortes zu erfüllen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, hunderte Jahre im Voraus. Seht, aber Gott vergisst seine Verheißungen nie. Wenn die Zeit kommt, dass Dinge geschehen sollen, dann wird Gott seine Verheißung erfüllen und bestätigen. Deshalb könnt ihr gewiss darin ruhen, was Gott in dieser Bibel verheißen hat, das wird er tun.
Amen. Ihr braucht gar nichts anderes denken. Vielleicht, ach, der Prophet war verkehrt oder es könnte nicht geschehen in diesen Tagen. Auch damals sah es unmöglich aus, noch unmöglicher wie heute. Seht, aber Gott hat es getan, weil er es verheißen hatte. Aber seht, in welch einer Einfachheit. Ich bin herabgekommen. Ich habe den Schrei gehört. Ich gedenke meine Verheißung. Aber dich sende ich. Du tue es. Und ich werde mit dir sein. Gewiss werde ich mit dir sein. Meine nie versagende Gegenwart wird mit dir sein. Fürchte dich nicht. Ich komme herab, um zu befreien. Wer geistlich gesonnen ist, begreift es. Ich sende dich, um mein Volk herauszubringen. Rufe sie heraus und ich werde mit dir sein. Nun, wie können wir darin ruhen und wie kann der Glaube da verankert sein, dass Gott es tun wird, weil er es verheißen hat. Ganz gleich, wie die Umstände sind oder was andere sagen, Gott wird tun, was er zu tun verheißen hat. Und er tut es so einfach, dass es über das Verständnis der kultivierten Gesinnung hinweggeht. Sie argumentieren darüber. Seht, ein Mensch, der gut ist in seiner Gesinnung, feine Schulung hat und gut, wenn du das nicht zu Argumenten benutzt, sondern um Gott zu glauben, lass doch dieses dein Wissen, deine Bekehrung erleben, damit du hören kannst auf das, was Gott gesagt hat. Dann kann es dir ja behilflich sein. Aber wenn ein Mensch argumentiert, es kann nicht geschehen, dann wird er von Gott weggetrieben. Wenn er hört, was sein Verständnis ihm sagt, wenn ihr es nicht versteht und die Bibel etwas Bestimmtes sagt, so sagt dennoch Amen und geht weiter im Glauben. Nun, seht, wenn wir auf Schriftstellen Bezug nehmen werden, wie in einer Sonntagsschullektion, wenn ihr es nachschlagen möchtet, ich habe so viele Stellen aufgeschrieben, doch ehe wir feststellen können, was mit diesem Auszug zusammenhängt, lasst mich von dem Auszug damals einiges vergleichen mit dem Auszug von jetzt. Einiges ist parallel. Das eine ist natürlich, das andere ist geistlich. Aber es ist wie ein Schattenbild, das jetzt erfüllt wird. Ein Auszug. Wunderbar zu sehen, wie das Wort sich erfüllt. Wer dem, der sagt, es sei nicht inspiriert. Seht, wie er es verheißen hat und wie er es uns klargelegt hat und dann tut, wie er den Schatten von gewissen Dingen schon Zeugnis ablegen lässt, bis das Positive kommt. Ich werde darüber sprechen, wie zum Beispiel der Mond das Licht der Sonne widerstrahlt. Nun, ihr müsst hier nachlesen, um zu wissen, warum waren sie überhaupt in Ägypten? Warum war Gottes Volk in Ägypten? Habt ihr darüber nachgedacht? Seht, wo war der Anfang? Gott hatte dem Abraham versprochen, Palästina zu geben, aber doch nicht Ägypten. Dies ist das Land, hat Gott gesagt, für euch und all eure Nachkommen. Und warum waren sie nicht da, wo Gott es für sie bereitet hatte? Das ist die Frage von heute ebenfalls. Gott hat uns Pfingsten geschenkt. Er gab uns die Apostelgeschichte. Er gab uns den Heiligen Geist, um uns zu führen, zu leiten, um uns das Land zu geben. Aber warum sind wir nicht im Lande? Warum ist die Gemeinde nicht da drin? Warum ist die große christliche Gemeinde nicht so, wie sie in der Apostelgeschichte war? Warum kommt nicht dasselbe hervor? Da gibt's einen Grund. Wir wissen, dass wir alle zerstritten sind und zerteilt sind. Und das Schlimmste ist ja, dass es nie einen solch schlimmen Zustand in der Christenheit gab wie jetzt. Und nach der Gnade wird ein schlimmes Gericht kommen. Seht, aber ehe das Gericht kommen kann, ruft Gott zum Auszug. so wie es damals getan hat. Damals die Amoriter und Jebusiter, wer sie all waren, sie mussten besiegt werden. Jetzt ruft er zu einem geistlichen Auszug. Lasst uns ein wenig zurückkehren oder gehen. Sie sind nach Ägypten gezogen, und zwar nur aus einem einzigen Grunde, weil sie neidisch auf ihren Bruder waren. Deshalb war Israel zu dem Zeitpunkt in Ägypten und nicht im Land der Verheißung. Seht, die Verheißung Gottes galt nur so lange, wie sie in dem verheißenen Lande waren. Seht, wovon wir sprechen, im Gebet brachte ich es zum Ausdruck. Warum musste Gott das Herz Pharaos verhärten, damit sie zurückgebracht werden in das Land der Verheißung, damit der Messias zu ihnen kommen konnte? Warum musste er Hitlers Herz verhärten, um gegen die Juden, und er selber war halb Jude? Nun, und warum hat es mit Stalin, mit Mussolini getan? Seht, Menschen, die nicht inspiriert sind wie eine Nation. Seht, Gott tut gewisse Dinge. Und es gibt Gesetze im Lande. Aber Gott will ja, dass seine Verheißungen wahr werden. Er musste die Herzen der Diktatoren verhärten, damit die Juden in ihr Land zurückgehen würden. Es musste so sein. Nun, wir stellen fest, wir wissen die Geschichte mit Josef, wir kennen sie. Ihr könnt in den ersten Mose zurückgehen. Ich habe schon etwas verspätet begonnen und muss mich ja beeilen. Nun, lest die Geschichte Josefs, wenn ihr könnt. Josef war ja schon sein Geburt eigenartig. Seht, er war der Zweitjüngste. Die geistliche Gesinnung wird es erfassen. Er war nicht der Letzte. Benjamin war der Letzte. Aber ihr seht, was geschah. Josef und Benjamin waren Vollbrüder. Und die einzigen, also jetzt in dem Fall, als Vollbrüder. Aber Benjamin ist nicht vorher in seine Anerkennung gebracht worden, bis er Josef erkannt hatte, und Benjamin bekam die doppelte Portion von allem. Was war es? Nun seht, wir stellen fest, dass er von seinen Brüdern wegverkauft wurde, weil er geistlich war. Er war ein großer Mann, obwohl der Demütigste unter ihnen allen, der Geringste unter ihnen an, und sie hassten ihn ohne Grund. Sie hätten ihn nicht hassen sollen, sie hätten ihn respektieren sollen. Warum hassten sie ihn? Weil er ein Bruder war oder Halbbruder war? Nein, sie hassten ihn, weil Gott mit ihm mehr war als mit ihnen. Gott gab ihm geistliches Verständnis. Er konnte Träume vollkommen deuten. Er konnte Dinge voraussagen, die geschehen würden. Und es war immer vollkommen. Genauso wie sie gesagt wurden, geschahen sie. Und er nahm keine Rücksicht. Er hat gesagt, was zu sagen war. Auch die Träume von den Garben, die sich vor seiner Garbe neigen würden. Und seine Brüder wurden wütend. Und sagten eventuell so, du Heiliger, extra Heiliger Roller, du willst, dass wir uns vor dir beugen. Sie alle waren wahrscheinlich größer als er, wuchtiger und so weiter. Aber nachher geschah es natürlich. Es geschah so, wie er es gesehen hatte. Und sie baten um Gnade. Seht, damals war er ja noch ein Jüngling. Nun, während sie das taten, ist ja Josef aus seinen Brüdern, von unter seinen Brüdern genommen worden und ist dort in jenes Land gekommen. Seht, und dann kam etwas ganz Großes. Wir beachten, dass Israel, solange sie dort blieben, wo sie hingehörten, nun, das ist eine gute Sache. Bleibe positionsmäßig da, wo Gott euch hingestellt hat. Seht, und dann wird der Geist wirken, dass wir jetzt auch geistig erkennen, wo wir positionsmäßig hingehören. Damals haben sie Josef abgelehnt, haben ihn hinweggetan. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Nichts mit ihm. Nein, er wurde hinweggetan. Man hat ihn verkauft in die Welt. Seht, sie waren außerhalb der Gemeinschaft jetzt, während sie das taten. Sie wurden auch aus ihrem eigenen genommen und nach Ägypten gebracht. Nun, das geschah später. Nun, ihr kennt die Geschichte von über diesen Bruder, über den sie neidisch waren. Das wollen wir jetzt noch mit heute vergleichen, mit dem geistlichen Teil. Wir sind uns dessen bewusst, dass es reine Eifersucht ist. Keine reine, sondern schmutzige Eifersucht. Es gibt keine reine Eifersucht. Seht, nichts als schmutzige Eifersucht ist es, wenn Sie sehen, dass das geschieht in derselben Weise, wie es in der Bibel geschah, und wissen, dass Gott es war, der verantwortlich ist für die Bibel, die geschrieben wurde, und es dann ablehnen. Ja, aus welchem Grunde? Seht, wie ich schon sagte, es ist schmutzige Eifersucht. Wir beobachten Gott, wie er die Krankenheit, sogar die Toten auferweckt. Derselbe Gott, der damals in den Tagen der Apostel wirkte, sich lebendig erwies und die ihre geistliche Reise angetreten hatten, haben es ja erlebt. Gott offenbarte sich in ihrer Mitte. Und was ist? Nichts als Eifersucht. Und man sagt, wir wollen ihn nicht unter uns. Hinweg mit ihm. Nun, sie dachten, es waren Brüder. Sie dachten, einen solchen brauchen wir nicht. Weg mit ihm, wir entledigen uns seiner. Seht, dasselbe geschieht heute. Sie denken, weil sie Gemeinden haben und sie sind intellektuell und sie sind gut gekleidet, die Versammlung ist da, große Organisationen und sie haben kluge Prediger geschult oder auch nicht. Und wir brauchen die Dinge, die der Geist offenbart, nicht. Sie sind, wie man in anderen Worten sagen würde, zufrieden mit sich. Und ihre Handlungen sprechen lauter wie ihre Worte. Seht, sie kommen zusammen, sie beraten darüber. Und dann entscheiden sie wieder dem Verstande nach, anstatt zu begreifen, dass Gott die Gemeinde durch den Geist in die Ordnung versetzt. Nicht auf ihre eigene Art, sondern jetzt gemäß den Worten. Ist es nicht so? Seht, sie brauchen es nicht, dass der Heilige Geist die Verheißungen und die Dinge offenbart oder in Zungen redet und so weiter, dass Kranke geheilt werden. Aber dann nehmt ihr aus dem, was Gott euch gegeben hat, die Lebenslinie heraus. Jesus sagte zu den Juden damals, habt ihr nicht gelesen, der Stein, der verworfen wurde, ist er nicht zum Eckstein geworden? Und wer hat ihn verworfen? Die Bauleute. Seht, was ich meine, wenn ihr geistlich seid, werdet ihr es begreifen. Der Grund ist doch darin. Sie dachten, den brauchen wir gar nicht. Was wollen wir mit ihm? Was wollen wir mit den Zungenrednern? Sagt man, was wollen wir mit den Auslegern? Was brauchen wir die alttestamentlichen Propheten, dass wir die göttliche Ordnung erkennen? Wir verstehen schon alles. Seht, sie brauchen nichts, weder die Propheten noch Apostel. Sie haben ein menschliches System adoptiert und haben es anstelle des Heiligen Geistes gesetzt. Nun, diejenigen, die auserwählt sind, haben ihren Namen geschrieben bekommen in das Buch des Lammes seit Grundlegung oder vor Grundlegung der Welt. Sie können mit menschlichen Dingen und Entscheidungen nicht mitgehen. Was Vater oder Mutter oder andere machen, daran halten sie sich nicht auf. Nein. Und manche sagen es auch nicht laut. aber ihre Handlungen bezeugen es, nämlich durch ihr Tun. Aber der Heilige Geist beweist es, dass er unter den Seinen ist, dass er in Zungen redet, die Kranken heilt, die Toten aufweckt, dass alles geschieht, wie am Anfang. Seht, was ist in einer Person drin? Darauf kommt es an. Mr. Ackenbreit, er sah mich irgendwo und hat kurz eine Bemerkung gemacht. Und ich habe etwas beobachtet. Nun, erkennt der Heilige Geist die großen Werke und man meint, die brauchen wir nicht mehr. Der Heilige Geist braucht es nicht mehr zu wirken. Und die Leute können aufstehen, euch eine solch schöne, dem Verstande entsprechende Rede halten. Und wie sagt die Schrift, die beiden werden so eng beieinander sein, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, so einfach dargelegt, so glatt gemacht, dass die Menschen betrogen werden. Seht, sie tun es so. Ja. In einer solchen Weise verwenden sie das Wort, das Evangelium, Bibelchen, dass, wenn es möglich wäre, würden auch die Auserwählten dafür. So legen sie es da. Wir sehen es. Aber damals dachte man über Josef und schlecht und man hat sich seiner entledigt. Und er wurde nach Ägypten gebracht. Seht, Stunden könnte ich verwenden. Man könnte Jahre verwenden, um über dieses Thema sprechen, Tag und Nacht. Und man würde immer noch kostbare Perlen finden, geistige Dinge, und die geistliche Gesinnung sieht sie. Und dann schauen wir nach Ägypten. Die Verfolgung erhob sich, und die Verfolgung musste sich erheben, damit der Schrei groß wird. Seht, und wie Hesekiel sagt, Gott macht immer so, dass ein Rad in das andere Rad greift. Seht, dass es einfach so geschieht. Josef im Gefängnis, sein Bart wuchs, abgelehnt von seinen Brüdern, durch all die Trübsal hindurchgegangen. Aber ganz plötzlich begann Gott zu wirken. Da sah man das Rad mitten in den Rädern. Und Gott machte sich bereit, etwas zu tun, nämlich den Auszug zu bewirken, sein Volk zu rufen und in das Land der Verheißung zurückzubringen, positionsmäßig dahin, wohin sie gehören, wo er sie wieder segnen kann und unter ihnen einsetzen, wen er verheißen hat, dass er setzen würde. Es musste aber in ihrem Lande sein. Denn da, sie mussten aus dem Lande herauskommen, in dem sie waren, und dann in das Land der Verheißung gelangen, ehe der verheißene Messias kommen konnte. Und die Gemeinde muss das Gleiche tun. Heraus aus dem geistigen Ägypten, aus allem, und kommen in das Land der Verheißung hinein, ehe der Messias sich vor euch offenbaren kann. Seht ihr das Leben des Messias geoffenbart, eine Gemeinde zubereitet, wie eine Frau einen Mann heiratet, wenn die beiden nicht übereinstimmen, was dann? Andauernder Streit. Aber wenn Mann und Frau übereinstimmen, seht, wenn die Braut und der Bräutigam eins sind und in vollkommener Harmonie, seht, wie ein Herz und eine Seele, denn es wird ja ein Fleisch daraus werden, wenn die Gemeinde in diese Harmonie gelangen kann mit Gott, bis die Kraftwirkung und Offenbarung des Bräutigams in der Braut geschieht, denn sie werden eins sein. Oh, wie wunderbar, welch eine große Lektion. Nun, denkt daran, die geistliche Gesinnung erfasst es. Sie sieht den Typ, das Bild und die Erfüllung. Wie ich sagte, wir könnten Stunden darüber verwenden, um zu zeigen, was geschieht. Warum haben wir all diese Jahre gewartet? Worauf? Weshalb? Die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde dann in die Wüste fliehen wird, für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber warum ist das jetzt alles so gewesen? Warum die Wartezeit? Ich sage euch, das Rad Gottes ist innerhalb der anderen Räder. Und Gott wird Männer und Frauen, Gott wird uns alle dahin bringen, wohin wir gehören. Seht, es gab verschiedene Dinge. Die einen sagen, Jesus kam 1914. Die anderen sagen dies und jenes. Aber sie versuchen, die Zeit herausfindig zu machen und haben dabei die Sache selber ruiniert. Seht, und wie könnte die Schrift gegen sich selber gehen? Jesus sagte, niemand weiß Tag und Stunde. Seht, ihr müsst nicht nur eine Stelle nehmen, sondern alle Stellen. Wenn Gott in der Sache ist, dann wird er es als wahr offenbaren, wie göttliche Heilung. Wenn es nicht wahr wäre, dann wäre es nicht wahr. Dann hätte Gott damit doch gar nichts zu tun. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann ist es die Wahrheit. Seht, was Gott sagte, zum Beispiel, wenn jemand unter euch ist, geistlich oder ein Prophet, dann rede ich zu ihm. Und wenn das, was geschieht, was er sagt, geschieht, höret. Wenn es nicht geschieht, höret nicht. Denn Gott kann nicht verkehrt sein. Gott ist unendlich, Gott ist allwissend. Gott kann nicht verkehrt sein. Wenn ein Mensch spricht und es geschieht nicht, dann hat der Mensch seine eigenen Worte gesprochen. Spricht der Mensch aber Gottes Worte, dann müssen sie geschehen. Denn dann kommt die Inspiration von Gott und es muss stimmen. Sieht, und dann muss es auch gesagt werden. So wurde es im Alten Testament gesagt. Wenn sie nicht gemäß dem Gesetz und den Propheten ist, dann ist kein Licht in ihnen. Sie müssen eine Weissagung, alles muss immer gemäß dem Wort Gottes sein, sonst ist es verkehrt. Nun, wir stellen fest, dass all diese Dinge geschahen und man wartete. Und jetzt warten alle Methodisten, Lutheraner, alle warten. Sie hatten große Erweckungen in ihrer Zeit. Bis jetzt hin zur Pfingsterweckung. Aber der große Auszug ist noch nicht geschehen. Noch nicht gewesen. Gott sagte Abraham, bleibe in dem Lande, bis die Bosheit der Amoriter voll ist. Gott wartete, bis es soweit war, in Geduld. Seht, die Menschen versuchten zu erfahren, wann es wäre. Dies ist der Tag, dies ist es, das ist es. Aber ihr habt nicht begriffen, dass das Maß der Bosheit der Amoriter noch nicht voll war. Sie mussten so lange bleiben, auch in Ägypten. Sie blieben 430 Jahre. Warum? Weil sie vorher den Propheten abgelehnt haben. Und sie mussten 30 Jahre länger bleiben, ehe sie Gott herausgeführt hat. Mose war 40 Jahre in der Wüste, ehe er wieder zurückgehen konnte, um sie herauszurufen. 40 Jahre sind dann nochmal vergangen. Seht, sie haben die Botschaft abgelehnt. Wie lang ist 40 Jahre oder nach der Zeit Gottes? 1000 Jahre ist ja wie ein Tag bei ihm. Nun, seht. Nun, es wird spät. Warum? Gott ist langmütig, er wartet, er gibt Obacht. Die Lutheraner hatten ihre Erweckung, dann organisierten sie. Die Methodisten hatten ihre Erweckung, organisierten. Und John Smith mit der Baptistengemeinde eine große Erweckung. Es wurde organisiert. Die Pfingstler erhoben sich und mit den Gaben und dann organisierten sie. Und alles wartet, bis der Becher der Bosheit voll ist. Dann kommt der Auszug. Und wir sehen die Vorbereitung. Die Menschen selbst sehen, welche Zeit gekommen ist. Es scheint alles wie unter dem Fluch zu sein. Und man nimmt immer wieder den babylonischen Mantel und deckt gewisse Dinge damit zu. Wie ein Fluch unter den Menschen. Wenn die Menschen eigene Ideen in das, was Gott gesagt hat, hintun. Nein, tut nichts hinein, sondern bejaht es mit Ja und Amen. Lasst es, wie es ist. Achan dachte damals, er kann eine Sache für sich machen um sie verstecken, mit dem babylonischen Mantel zu decken. Wie viel Achans gibt es im Lager? Es war für die Sache, war verflucht und ist heute noch verflucht. Seit dem Konzil zu Nicea, seit Rom, sind die organisierten Dinge unter einem Fluch. Jetzt, wenn die Bosheit voll wird, wenn die Zeit der Amoriter abgelaufen ist, wer geistlich ist, wird es verstehen. Ich zitiere immer wieder geistliches Verständnis. Ihr könnt sehen, dass die Bosheit auch in dieser Nation voll ist. Haben organisiert und organisiert und nochmal organisiert. Und jetzt alle Organisationen organisieren sich noch gemeinsam. Alles ist soweit. Es ist die Zeit für den Auszug und das Hereinrufen in das verheißene Land. Nicht in ein anderes Land, sondern in die Heimat und dann in das tausendjährige Reich. Zeit für den Auszug. Die Bosheit dieser Nation ist ebenfalls voll. Sie ist voll. Es ist alles im Schmutz. Ihr sagt, Bruder Brennen, die Nation ist doch in Ordnung, wir sind stolz darauf. Ja, bitte. Und ihr sagt, na, du als Bürger dieses Landes, du machst solche Bemerkungen. Hat nicht Elia als Israelit über Israel den Fluch aussprechen müssen und sagen, was Gott ihm gesagt hatte? Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Was kann ich anderes sagen? Ich muss aufgrund der Inspiration handeln. Wenn es im Gegensatz zum Worte ist, dann lasst es in Ruhe. Und ich bitte jeden, zu beweisen, dass es gegen das Wort ist. Nimmt Offenbarung 13, in dem unsere Nation in dem zweiten Teil erwähnt wird. Es waren 13 Kolonien, mit denen wir begonnen haben. Die Zahl 13, eine Frauennation, wo das Schlimmste geschieht. Nirgend ist es so verdorben, wie es hier ist. Hier wird alles gemacht. Der Schmutz der Welt kommt aus Hollywood. Die schlimmste Nation verdorben schlimmer als der Rest der Nationen zusammen. Seht, warum? Ihr werdet es eines Tages herausfinden. Es ist unter dem Fluch. Ihr seht die Verblendung, die Blindheit unter dem Volk. Wir sind in einer furchtbaren Stunde angekommen. Das Ende ist nahe, so glaube ich. Alles verdorben bis zum Tiefsten hin. In Offenbarung 13 davon die Rede. Zahl 13 erhebt sich wie ein Lamm. Freiheit für die Religion. Und dann hat die Macht bekommen von dem Tier und macht ein Bild des Tieres. Und spricht anschließend mit all der Macht, wie das Tier vor ihm gesprochen hat. Und sagt mir nicht, es sei nicht geweissagt worden. Hier ist es doch. Nur das Maß muss voll werden. Seht, alles ist bereits wirksam. Sogar der neue Papst, den wir jetzt haben. Und sein Hauptzweck ist doch, alles zu vereinen, die verlorenen Brüder zurückzuführen. Und für den Verstand ist es das Richtige zu tun. Aber durch den Geist Gottes sehen wir, dass es im Gegensatz zum Wort Gottes ist. Aber jede Gemeinde wird in diese Föderation hineinrutschen. Kommt vorher heraus, sonst habt ihr das Mahlzeichen des Tieres und wisst es nicht. Kommt heraus. Ich hoffe, dass die geistliche Gesinnung es erfasst hat. Ich bin sicher, dass ihr es erfasst habt. Ich frage mich, ob es diejenigen in all die Nationen, wohin die Tonbandbrillchen kommen, ob sie es auch verstehen. Seht, sobald das Licht darauf fällt, ist es geschehen, wie bei der Frau am Brunnen. Sie hat es erfasst. Kommt heraus, es ist verflucht, kommt heraus. Zeigt mir, wo jemand sich erhob und mich fiel, oder jemand fiel und sich wieder erhob an organisierte Religion. Seht, ihr könnt sehen, dass die Sache verkehrt ist. Nun gut, es musste abgewartet werden, bis das Maß der Bosheit voll ist. Erst dann konnte der Auszug geschehen. Und als es soweit war, kam ein Auszug, um das Volk in ein natürliches Land zu führen, in das Land der Amoriter, Jebusiter und so weiter. Sie nannten es ihr Land. Aber ihre Bosheit, die Bosheit dieser Denomination, die sich selber Denominationen nennen, sie sind so weit gekommen, dass auch ihre Bosheit voll ist und der Auszug wird kommen und Gott wird zeigen, wer ist. Das Blut Jesu Christi wird wirksam sein, sein Wort und sein Geist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagte er, und ich werde kommen und euch zu mir nehmen. Wenn diese Leibeshütte abgebrochen ist, haben wir einen Bau von Gott erbaut. Er hat uns die Städte bereitet und sagt, ihr sollt sein, wo ich bin. Was tat Gott damals? Welche Vorbereitungen hat er getroffen? Einen Augenblick bitte, schaut dann auf heute. Bitte beachtet, zuerst erhob sich dann ein Pharao, der Josef nicht kannte. Seht ihr? Ein Pharao, der Josef nicht kannte. Was repräsentierte Josef? Den geistlichen Teil für diesen Auszug. Seht, das Weib wurde ja dann in der Wüste die 300 Jahre bewahrt. Das kommt ja später. Aber seht, hier, da stand ein Pharao auf, ein Diktator, der nicht Religionsfreiheit kannte. Er will sie vereinen. Lasst es nicht über euch hinweggehen. Die Zeit würde kommen und ein Pharao war da. Die Organisationen haben in Hülle und Fülle gelebt und sie sind wie ein wilder Trieb in den Baum hinein graviert worden. Nun, und sie verleugnen die Kraft Gottes, die Kraft des Geistes. Und sie leben im Namen der christlichen Gemeinde, sind hineingepfropft worden. Aber jetzt kommt der Gärtner und schaut sich das Gewächs an. Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgehauen. Seht, es ist schwer, die Dinge zu sagen und die Wahrheit verletzt. Aber sie hilft euch, wenn ihr sie aufnehmt. Oh, möge Gottes Volk es erkennen und herauskommen. Er tut es so. Denkt daran, zuerst muss ein Gefäß völlig zerbrochen sein, ehe der Töpfer es neu machen kann. Seht, und dann wird der Töpfer es einfach neu formen. Seht, es gab einen Pharao, der Josef nicht kannte. Und das war der Anfang des Anfangs. Das war der Anfang des Exodus, des Auszuges. Und als das sich zu formieren begann, es war eine politische Macht, sie begann sich zu formieren und Gott begann sich bereit zu machen, geistliche Macht zu konzentrieren, denn er hatte die Verheißung dem Abraham, Isaac und Jakob gegeben und die Zeit der Befreiung war nahe gekommen und Gott gestattete, dass ein Pharao auftrat, der Josef nicht kannte. Der Ramses wurde geboren. Und nachdem der eine sein Amt beendet hatte, nahm der andere es. Und dieser kannte die Segnungen Josefs nicht. Er wusste nicht, was der geistliche Bereich bedeutete. Er war nur ein politischer Genius. Nun, und seht all die Völker unter militärischer Macht. Und ich meine, wenn jemand geistlich ist, kann er sehen, was jetzt geschieht. Wenn die Völker sich so gerüstet haben für den Fall, was soll jetzt mit uns sein? Seht, und dann haben wir den letzten Präsidenten, der ins Amt eingeschworen wurde, auf den Passus über Religionsfreiheit, hatte den Schwur nicht abgelegt. Seht ihr, dieser Gouverneur von Alabama, ich wünschte, dass ich zu diesem Prediger hätte reden können und auch zu Martin Luther King und solchen Leuten, Menschen, die ihr Volk in eine Todesfalle hineinführen. Wenn diese Menschen Sklaven wären, dann würde ich hingehen und für sie kämpfen. Sie sind keine Sklaven. Sie sind Bürger unseres Landes. Sie sind Bürger. Und wenn, oder was die Schulen betrifft, ihr wisst aber nicht, warum die Dinge so sein müssen. Es ist politische Macht, die sich dort verbreitet. Ihr müsst wiedergeboren werden, dann werdet ihr die Dinge recht verstehen. Ich werde hier unterbrechen, ich sehe die Zeit bald dahin und dann bleibt uns ein schöner Teil für heute Nachmittag.